Ja, vor einigen Wochen wurde ich mit einigen Aussagen konfrontiert, die ja alle so ein bisschen in die gleiche Richtung gingen. Und ja, die haben mich zum Nachdenken gebracht und ja, ich empfand auch vor Gott heute Abend mit seiner Hilfe auf dieses Thema oder diesen Gedanken einzugehen. Ausgelöst wurden die Aussagen durch die Botschaft: Verlass nicht die Versammlungen, wie es der Hebräer-Schreiber sagt. Und da hatte ich ja auch als Beispiel Naomi angeführt, wie sie auch dem Volk Israel, also den Rücken gekehrt hat und in das Land Moab gezogen ist. Und ja, dort auch manches durchgemacht hat, manche Verluste erlitten hat und ja, dann nach vielen Jahren eigentlich zurückkommt, allein, ohne Mann, ohne Kinder, und habe das auch als Beispiel aufgeführt. Und ja, da kam dann so die Aussage, ja, ich sag's mal so ganz salopp, ja, wie konnte ich Naomi in so ein negatives Licht stellen? Ja, dass ich so ein negatives Beispiel vielleicht an ihr gezeigt habe, weil erstens Ruth, die Naomi ja mitgebracht hat, ist im Stammbaum auch Jesu aufgeführt. Und als zweites ist es ja auch so, dass wenn wir Ruth lesen, das Buch, dann erkennen wir zum Schluss, dass Gottes Segen oder dass Naomi und Ruth wirklich von Gott gesegnet waren. Also könnte man oder schließt man daraus oder könnte man schließen, dass doch alles Gottes Weg war und Gottes Wille und seine Führung und dass es so sein sollte und sein musste. Und wie gesagt, da waren noch zwei, drei andere Aussagen, die in die gleiche Richtung gingen. Also Gott hat doch Naomi gesegnet und Ruth. Dann war doch das richtig, was Naomi getan hat. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir auf diesen Punkt eingehen und uns fragen: Ist das wirklich so? War das richtig, was Naomi da getan hat oder nicht? Und die Antwort ist nicht nur für diese Geschichte wichtig, sondern die Antwort ist auch auf die ganze Schrift wichtig. Wie ist Gott? Wie denkt Gott? Und was sagt sein Wort überhaupt darüber? Und ja, ich habe auch das Ganze über zwei Überschriften eigentlich gesetzt. Eine Überschrift bezieht sich eher so auf uns Menschen und die andere mehr auf Gott. Und doch gehören sie zusammen. Denn eine andere Frage ist eigentlich wichtiger, die wir beantworten müssen. Und wenn wir da die Antwort haben, dann wird uns nicht nur die Geschichte ja, von Naomi und Ruth klar, sondern auch viele andere Geschichten im Alten Testament vor allem und die wir teilweise auch heute kurz erwähnen werden. Und zwar einmal die Frage: Heiligt der Zweck die Mittel? Wir kennen diesen Ausspruch, ja, der Zweck heiligt die Mittel. Und die Frage: Ist es wirklich so? Heiligt der Zweck die Mittel? Das bedeutet, wenn ich ein gutes Ziel habe, wenn ich etwas Gutes erreichen möchte, ist es dann in Ordnung, wenn ich Wege gehe, die an sich eigentlich nicht gut sind? Oder dass ich irgendwelche Dinge tue, wo man sagt, eigentlich sagt das Wort Gottes anders, aber es ist ja ein gutes Ziel, das man hat. Und ist das dann in Ordnung, wenn man vielleicht irgendwas tut, wo eigentlich im Wort Gottes anders drin steht? Und die andere Frage, so ein bisschen mehr auf Gott bezogen: Führt Gott unheilige Wege? Und darauf wollen wir ein bisschen eingehen. Und ich werde nicht erst das eine und dann das andere betrachten, sondern es ist ja irgendwo vermischt, weil die Antwort die gleiche ist. Denn es ist auch so, wenn wir jetzt darüber nachdenken, könnten wir sagen: Natürlich ist es nicht in Ordnung, wenn man böse Dinge tut. auch wenn das Ziel gut sein mag. Das ist doch klar. Aber wir merken doch, dass es oftmals, dass Menschen Probleme haben damit. Nehmen wir vielleicht ein Beispiel, sagen wir mal, wir haben, oder vielleicht unsere Mutter, unser Vater, ist alt geworden, ist krank und der Arzt hat gesagt, dass wir dürfen ihn auf keinen Fall aufregen. Das könnte ihm zum großen Schaden sein, schädlich sein. Und jetzt fragt uns, sagt unser Vater mal, nach irgendeiner Sache oder nach einer Person und wir wissen, wenn wir ihm jetzt die Wahrheit sagen, dann kann ihn das sehr aufregen und es kann ihm zum Schaden sein. Und dann ist es so, dass manche Menschen in so einer Lage eine Notlüge sozusagen erzählen. Also sie sagen nicht die Wahrheit, aber es ist ja zu einem guten Zweck. Nämlich, dass man dem Angehörigen oder wem auch immer keinen Schaden zufügt. Und die Frage ist, ist das in Ordnung? Dass ich einen Menschen anlüge, aber ich habe ja ein gutes Ziel, guten Zweck, den ich da irgendwo verfolge. Und als Bibelleser wissen wir, dass wir nicht lügen sollen. Es gibt das Gebot, du sollst nicht lügen. Wir können auch Epheser 4, Vers 25 mal aufschlagen, auch im Neuen Testament. Epheser 4, Vers 25, da heißt es, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Also wir sollen nicht lügen, sondern wir sollen die Wahrheit sagen. Und das erlaubt auch keine Notlüge. Und im Wort Gottes lesen wir auch, dass Gott nicht lügen kann. Und daran sehen wir auch, dass Gott von uns nicht irgendetwas erwartet, was er selber nicht einhält. Also er kann nicht lügen. Und bei ihm ist keine Lüge. Und er erwartet hier auch im Wort Gottes von uns, dass wir nicht lügen. Als ich mich damit beschäftigte, war ich auch wieder so dankbar für Gottes Wort, weil man immer wieder darin erkennt, wenn man sucht, Antworten auf die Fragen, die man hat. Und dann ist es auch so, dass das Wort Gottes so geschrieben ist, wie es wirklich war. Und das ist für mich auch mit ein Beweis, dass das Wort Gottes oder die Bibel wirklich wahr ist, weil wenn sie ein Mensch geschrieben hätte, dann wäre die Bibel anders geschrieben. Wir erkennen das zum Beispiel auch, wenn wir Biografien von manchen Menschen lesen, also eine Biografie ist ein Buch, wo ein Mensch über sich selber sein Leben schreibt, da wird hier und da vielleicht mal ein Fehler eingestanden im Leben, aber doch ist es oftmals so, in meinem Leben sind die Menschen mir begegnet und die haben mir so böse getan und dann waren diese Menschen, die haben mir so getan, aber ich war unschuldig in allem. Aber das Wort Gottes, es ist so geschrieben, es ist nichts beschönigt, wie es war, es ist auch nichts schlechter dargestellt, wie es war und das ist auch gut so. Denn wenn wir im Wort Gottes lesen würden von Menschen, dass sie alle perfekt waren, ohne Fehler waren und absolut heilig waren, dann könnte das uns sehr deprimieren. Weil wir in unserem Leben einfach erkennen, wir haben Fehler, wir machen Fehler und jeder hat in seinem Leben gesündigt. Und das könnte uns sehr entmutigen. Aber weil wir im Wort Gottes sehen, dass es auch schon immer Menschen gab, die Fehler gemacht haben, die Fehler hatten und die vielleicht auch oder die auch gesündigt haben. Und wir erkennen daran, dass sie nicht perfekt waren und das ist uns zum Trost, weil wir in unserem Leben auch nicht perfekt sind. Aber wir erkennen im Wort Gottes, dass Gott es dem Aufrichtigen gelingen lässt. Und wenn ein Mensch gesündigt hat und kommt zu Gott, dann vergibt Gott. Und wenn man Fehler gemacht hat und sie vor Gott auch bekennt, Gott kann einem aufhelfen und hilft einem auch auf, und mit seiner Hilfe kann man auch ein ihm wohlgefälliges Leben führen. Und als ich so darüber nachdachte, dass die Schrift wirklich alles so schreibt, wie es auch wirklich war, da fiel mir eine Schriftstelle ein, an der das auch gut zu erkennen ist. Und wir wollen mal 4. Mose aufschlagen, 4. Mose 20, 4. Mose 20 und dort die Verse 7 bis 12. Und der Herr redete mit Mose und sagte: Nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet vor ihren Augen zu dem Felsen, der wird sein Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen und der Gemeinde zu trinken geben und ihr Vieh tränken. Da nahm Mose den Stab vor dem Herrn weg, wie er ihm geboten hatte. Und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen, und er sagte zu ihnen: Hört, ihr Ungehorsamen, werden wir euch wohl Wasser hervorbringen können aus diesem Felsen? Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen zweimal mit seinem Stab. Da kam viel Wasser heraus, sodass die Gemeinde trank und ihr Vieh. Der Herr aber sagte zu Mose und Aaron: Weil ihr nicht an mich geglaubt habt, mich vor den Kindern Israel zu heiligen, darum sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen gebe. Also Gott hat dem Mose gesagt: Rede mit dem Felsen. Rede mit dem Felsen und es wird Wasser kommen. Und Mose, ein Mensch wie wir, der war so voll Zorn gegenüber dem Volk Gottes, dass es immer gehadert hat, immer sich gegen Gott aufgelehnt hat. Und er sagt dann ganz verärgert: Werden wir euch, also er hat gar nicht unbedingt Gott in erster Linie die Ehre gegeben, sondern wir wohl aus diesem Felsen Wasser verschaffen. Und dann nimmt er den Stab und schlägt den Felsen zweimal und es kommt Wasser raus. Und ich muss sagen, das hat mich auch schon gewundert, weil Gott hätte ja sagen können, er hat nicht nach meinem Wort gehandelt, also kommt auch kein Wasser. Aber Wasser kam, und jetzt könnten wir natürlich sagen, der Zweck ist erreicht. Der Zweck ist erreicht. Es sollte, ja, Gott hat ja auch gesagt, dass Wasser kommen soll, und jetzt haben wir ja Wasser. War das für Gott in Ordnung? Es war nicht in Ordnung. Der Weg war nicht der, den Gott gesagt hat. Die Mittel waren nicht die rechten Mittel. Und wie hart war die Strafe, dass Gott Mose verweigerte, ins gelobte Land Kanaan auch einzuziehen. Und wenn wir uns darüber Gedanken machen, Mose, was war er für ein Mann? Was hat er alles erduldet und getragen? Wie ist er vor Gott für dieses Volk eingestanden und hat gesagt: Herr, nimm mich, aber lass dieses Volk. Ja, und ist für es eingestanden, hat für es gebetet und gefleht, hat ihr Murren ja aus, ja ein getragen und ertragen. Und jetzt hier in so einem menschlichen Augenblick falsch gehandelt. Und wir sehen daraus, Gott ist nicht nur wichtig, das Ziel oder den Gedanken, den man hat, dass wir irgendwas Gutes erreichen wollen. Er wollte ja dem Volk zu trinken geben, sondern auch der Weg ist wichtig, dass es ein guter Weg ist, dass es der Weg ist, den Gott haben möchte. Denn man könnte sagen, es kam Wasser aus dem Felsen, also hat Gott das doch gesegnet. Aber der Weg war nicht gut. Aber ich will auch auf etwas anderes hinaus. Hier steht klar geschrieben, dass Mose gegen das Wort Gottes gehandelt hat. Ich denke, das können wir nicht verleugnen. Mose hat hier nicht so gehandelt, wie Gott gesagt hat. Und jetzt ist die Frage, wer hat das 4. Buch Mose geschrieben? Es war Mose. Es war Mose selber, der das geschrieben hat. Und da müssen wir sagen, Mose hätte ja große Möglichkeiten gehabt. Er hätte das einfach weglassen können, dass Gott ihm gesagt hat, wie er mit dem Felsen umgehen soll. Hätte er noch weglassen können, dass er als Strafe nicht nach Kanaan eindurfte und dann hätte es alles wieder ganz gut ausgesehen. Er hätte auch vielleicht sagen können, dass er vom Volk Israel gezwungen wurde. Sie hätten ihn vielleicht gesteinigt dann. Dann wäre er auch besser dagestanden. Er hätte auch das überhaupt gar nicht niederschreiben müssen. Wäre auch alles gut ausgesehen. Aber Mose hat so geschrieben, unter der Leitung des Geistes Gottes, wie es war. Und das ist auch gut so, dass wir daraus lernen können. Denn wir sollen doch auch lernen, was ist gut, was ist nützlich für mein Leben. Und wir sollen auch lernen, was ist nicht gut und was ist schädlich in meinem Leben. Wir müssen doch beides auch sehen. Ein weiterer Punkt, der mir da wichtig wurde, ist, wie es in 1. Thessalonicher 5 steht, prüfet aber alles und das Gute behaltet. Und wir haben viele Menschen im Wort Gottes, die Gott gedient haben. Es gibt viele andere Menschen, die auch Gott gedient haben, die aber nicht im Wort Gottes Erwähnung finden. Aber wir haben hier viele Männer und Frauen und wir sollen von ihnen lernen. Und an ihrem Beispiel sollen wir sollen auf sie schauen, was sie Gutes getan haben. Und es soll uns ein Vorbild sein, dass wir auch dem nacheifern, dass wir uns danach auch ausrichten und wir dürfen sie uns auch in diesen Dingen als Vorbild nehmen. Warum nicht? Aber wir haben auch Beispiele, die zeigen, wie es nicht sein soll. Und sie sind uns zur Warnung gegeben. Und wir sollen alles prüfen, das Gute sollen wir behalten. Das Gute sollen wir für uns in unserem Leben auch annehmen. Und das bedeutet nicht, dass wir, und wir sollen das Schlechte nicht gutheißen oder überspielen. Auch jetzt vielleicht Mose, dass wir sagen, ja, Mose war doch ein Mann Gottes. Das heißt nicht, dass wir alles zudecken müssen, sondern wir müssen doch das Wort so nehmen, wie es ist. Und Mose war ja kein Heiliger, er war ein Mensch. Ein Mensch wie wir, der uns in vielen Dingen ein großes Vorbild ist, von dem wir viel lernen dürfen, viel abschauen dürfen. Und doch war er ein Mensch. Als nächstes möchte ich kurz nochmal auf Naomi eingehen. Einfach um diesen Punkt auch nochmal klar zu machen. Denn wir hörten und lasen auch von Naomi, können das auch in Ruth 1 nachlesen, wie sie mit ihrer Familie Israel verlassen hat und nach Moab zog. Und dort starb dann ihr Mann, dort heirateten ihre Söhne Frauen Moabs. Und letztendlich starben auch die Söhne. Und sie kommen nach vielen Jahren auch eigentlich mehr oder weniger alleine dann zurück. Und die Frage, war das alles in Ordnung? War das alles gut? War das alles wirklich nach dem Willen Gottes? Können wir das so sagen? Auch wenn wir sehen das Ende in Ruth, Naomi, wie Gott sie gesegnet hat. Und Ruth, die Moabiterin, ist auch noch im Stammbaum Jesu. War das wirklich alles Gottes Wille? Gott wollte es so. Ich denke, eine Bibelstelle, die uns vielleicht auch noch mal zeigen soll, dass Gott es klar verboten hat, sich mit anderen Völkern zu verbinden. Wollen wir mal in 5. Mose 7 aufschlagen. 5. Mose 7. Und dort die Verse 3 und 4. Und sollst dich nicht mit ihnen verschwägern, eure Töchter sollt ihr nicht ihren Söhnen geben und ihre Töchter sollt ihr nicht für eure Söhne nehmen, denn sie würden eure Söhne mir abfällig machen, sodass sie anderen Götter dienen. So würde dann der Zorn des Herrn über euch entbrennen und euch bald vernichten. Also Gott hat gesagt, verbindet euch nicht mit den anderen Völkern. Das können wir an vielen anderen Stellen auch nachlesen und vor allem sollten es nicht die Moabiter sein. Das können wir in 5. Mose 23 lesen. 5. Mose 23 und dort im 4. Vers. Die Ammoniter und Moabiter sollen nicht in die Gemeinde des Herrn kommen. Auch die 10. Generation von ihnen soll nicht in die Gemeinde des Herrn hineinkommen, auf ewig. Und warum? Weil sie euch nicht mit Brot und Wasser entgegenkam auf dem Weg, als ihr aus Ägypten zogt, vielmehr Biliam gegen euch anwarben. Wir kennen die Geschichte von Biliam. Und Gott sagt, Moabiter auf jeden Fall nicht, sollen nicht in das Volk Gottes kommen. Und Ruth, und zwar bis mindestens in die 10. Generation nicht. Aber Ruth war noch weit davor, vor der 10. Generation. Sie war vielleicht die 2. oder 3. Generation. Eine weitere Bibelstelle, Nehemia 13, können wir das auch lesen. Nehemia 13 und dort die Verse 23 bis 26. Ich sah zu der Zeit auch Juden, die Frauen von Aschdod, also das sind Philister, Ammon und Moab genommen hatten, und ihre Kinder redeten die Hälfte Aschdodisch und konnten nicht Jüdisch reden, sondern nach der Sprache eines jeden Volks. Und ich schalt sie und fluchte ihnen, schlug einige Männer, raufte sie und nahm einen Eid von ihnen. Bei Gott, ihr sollt eure Töchter nicht ihren Söhnen geben und sollt weder euren Söhnen noch euch selbst ihre Töchter nehmen. Hat nicht Salomo, der König Israels, daran gesündigt? Und war doch in vielen Nationen kein König ihm gleich, und er war seinem Gott lieb, und Gott setzte ihn zum König über ganz Israel. Dennoch verleiteten ihn die ausländischen Frauen zur Sünde. Also auch hier nochmal bestätigt, Gott wollte es nicht. Und Salomo, der das auch getan hatte, hier steht ganz klar, er hatte daran gesündigt. Es war gegen Gottes Wort. Davon abgesehen, dass Salomo viele Frauen hatte, wo Gott auch nicht wollte. Und da sehen wir dann auch gleich Salomo, ebenfalls ein Mann im Stammbaum Jesu, der da zu finden ist. Aber er war ein Mensch, der uns zum Vorbild ist in vielerlei Dingen. Und doch ist nirgendwo im Wort Gottes geschrieben, dass er sein Leben mit Gott noch einmal in Ordnung gebracht hat. Und wenn wir jetzt Nehemia hier lesen, da kommt es auch anders rüber. Also ist auch eine Warnung für uns, dass wir darauf schauen und uns in Acht nehmen vor dem Feind, der allerlei Schliche auch kennt. Ein weiterer Punkt, ich will keine Bibelstellen aufschlagen. Noomis Mann und Söhne starben im fremden Land. Und wir wissen, dass wenn man jemanden Toten angefasst hat, dann wurde man unrein. Und da waren dann verschiedene Vorschriften, die da einzuhalten waren. Und da sie nicht in Israel waren, war das gar nicht möglich für sie. Und ein weiterer Punkt, den ich erwähnen möchte. Wir wissen, dass Naomi über 10 Jahre in Moab lebte. Und wir wissen auch, dass das Gesetz keine Kraft hatte. Und dass das Gesetz nicht es ermöglichte, ohne Sünde zu leben. Kein Mensch hatte die Kraft. Und darum können wir auch mit 100%iger Sicherheit sagen, dass auch Naomi und ihre Familie, als sie in dem Land waren, gesündigt haben. Aber um das Leben in Ordnung zu bringen mit Gott, waren Opfer notwendig. Verschiedene Opfer, die gebracht werden mussten. Da war dieser Versöhnungstag im 4. Mose 29 beschrieben, wo man zusammenkommen musste, sich versammeln musste vor dem Hause und wo die Opfer dann durchgeführt wurden. Aber sie waren im fremden Land und sind teilweise dort auch gestorben. Können wir sagen, dass Gott unheilige Wege führt? Wir können mal aufschlagen, 2. Timotheus 2, Vers 13. Da heißt es, so sind wir untreu, dann bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Menschen, sie können handeln gegen Gottes Wort. Gott kann sagen, macht so, der Mensch kann anders machen. Aber Gott selber, er kann sich selbst nicht verleugnen. Er wird zu seinem Wort stehen. Und das, was er gesagt hat, das gilt und ist gültig. Und er wird nie sagen, so sagt das Wort, so habe ich es gegeben, aber du in diesem Fall mach ganz anders. Sondern Gott, er kann sich selbst nicht verleugnen, er ist sich treu. Gott führt nicht unheilige Wege, um irgendwie ein gutes Ziel zu erreichen. Und darum müssen wir aufgrund des Wortes auch sagen, dass es auch nicht nach Gottes Wort war und auch nicht nach dem Willen Gottes somit, was da Naomi auch mit ihrer Familie getan hat. Ein weiterer Punkt, den ich in diesem Zusammenhang kurz angehen möchte, waren die Menschen im Stammbaum Jesu alle vollkommen? Sie waren nicht vollkommen. Es waren auch Menschen wie wir. Und wir haben erwähnt vorher Salomo, was er getan hat. Wir wissen von Ruth. Dann ist da eine Frau namens Rahab. Die Frau, die es ermöglicht hat, dass Israel auch Jericho einnehmen konnte. Das war eine Frau, die hat ihren Körper für Geld an Männer verkauft. Eine Sünde vor Gott. Aber diese Frau, sie hat diesen Gott Israels dann erkannt, dass es der wahrhaftige Gott ist. Sie hat sich diesem Gott zugewandt, sich diesem Volk angeschlossen. Und Gott war ihr gnädig. Und Rahab war die Mutter von Boas. Und Boas hat ja Ruth geheiratet. Das fand ich auch interessant. Boas, seine Mutter war Heidin, somit war Boas nur ein halber Jude. Seine Frau war auch keine Jüdin, also war Obed, der Sohn, nur noch ein Vierteljude. Also wir sehen daraus, dass Gott, obwohl er das Volk Israel erwählt hatte, auch schon damals Heiden gnädig war, die ihn als Gott erkannt haben, sich ihm zugewandt haben. Und das ist ja auch ein Bild dann für später. Das Wort Gottes, es gilt für alle. Und er ist der Gott auch aller Menschen. Was die Frau Rahab gemacht hat, als sie die Kundschafter versteckte. Und dann kam man zu ihr und fragt, hast du sie gesehen? Und sie gesagt, die sind fort. War auch eine Lüge. Und wir müssen sagen, ja, was wäre passiert, wenn sie gesagt hätte, dass sie sich da versteckt haben? Aber ich denke, dass wir dazu oft sehr menschlich denken. Denn eins ist sicher, Gott ist nicht angewiesen auf Lügen von uns oder auf sonst irgendwelche ungeraden Wege oder unlauteren Mittel, die wir einsetzen würden, um irgendwelche guten Ziele zu erreichen. Gott, er hat alle Macht. Er kann alles wohl hinausführen. Und darum, wir sollen weise und klug handeln, sagt das Wort. Aber wir sollen nicht mit unlauteren Mitteln umgehen, sondern wir sollen die Wahrheit reden. Unser Weg soll göttlich sein, nach dem Wort Gottes. Er soll gerade sein. Wir sollen ein heiliges Leben führen. Viele andere Männer und Frauen im Stammbaum Jesu, wo man etwas sagen könnte. Ich denke an Tamar, die Schwiegertochter Judas. Was sie getan hat in 1. Mose 38, können wir es nachlesen, war auch nicht zum Vorbild. Wir wissen um David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. So sagt das Wort selber, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und wir wissen auch, dass David oft als Bild auf Christus angewandt wird. Und da möchte ich sagen, dass nicht David an sich in Fülle ein Bild ist auf Christus, sondern das, was David getan hat, was er erlebt hat, seine Stellung ist oftmals ein Bild auf Christus. Aber wir wissen um David, dass da auch nicht alles gut war. Wir wissen um die Frau Bathseba, die Frau Urias, wie David aus dem Fenster sah und sieht, wie die Frau badet und sie gefällt ihr und ihr begeht mit ihr Ehebruch. Und nicht nur das, er schickt ihren Mann auch noch als Kämpfer in die vorderste Front mit der Absicht, dass er dort fällt. Also mit böser Absicht weggeschickt. Ganz klar eine Sünde, da können wir auch nichts dagegen sagen, denn wir lesen dann auch, wie Gott da reagiert. Er schickt den Propheten Nathan zu David und lässt ihm die Botschaft Gottes verkündigen. Und David, ihm gehen auf einmal die Augen auf und er denkt, was habe ich getan? Ich habe gesündigt vor Gott. Und er tut vor Gott von ganzem Herzen Buße, bereut es, bittet Gott um Vergebung. Und das Wunderbare, Gott vergibt. Gott vergibt. Und genau aus dieser Verbindung geht Salomo hervor. Und ich finde, das ist wieder ein klar zu erkennen, dass wo Gott vergibt, da ist wirklich alles vergeben. Das alles vergessen. Es war nicht damit alles in Ordnung, was geschehen war. Aber Gott hat vergeben und dann ging es weiter mit ihm. Gott billigt keine Sünde. Aber wo man zu Gott kommt, um das Leben in Ordnung zu bringen, da vergibt er. Ich denke oder dachte an Jakob, den Fersenhalter, den Betrüger. Und Gott hat es verheißen, dass der Jüngere dem Älteren dienen soll. Das lesen wir in 1. Mose 25, die Verse 21 bis 23. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich von ihm erbitten und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib. Da sagte sie, wenn es mir so gehen soll, warum ist es mir mit mir so geworden? Und sie ging hin, den Herrn zu fragen. Und der Herr sprach zu ihr, zwei Nationen sind in deinem Leib und zwei Völker werden sich scheiden aus deinem Leib. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Also Gott hat das ganz klar festgelegt, so soll das sein. Und die Frage ist, wenn Gott es gesagt hat, muss man doch wahrscheinlich nachhelfen. Muss man doch wahrscheinlich Gott ein bisschen helfen, damit es auch wirklich so passiert. Aber es ist nicht so. Gott, er hat etwas verheißen, er steht zu seinem Wort. Und es war nicht notwendig, dass Jakob seinen Bruder und seinen Vater betrügt. Jetzt können wir sagen, ja, was wäre passiert, wenn Esau zurückgekommen wäre und dann hätte doch sein Vater ihn gesegnet. Das können wir so nicht sagen. Es ist nicht niedergeschrieben, was geschehen wäre. Aber Gott hat etwas gesagt und sein Wort gilt. Und Gott hätte irgendwie einen Weg gefunden, dass sein Wort erfüllt wird. Aber hier Jakob und seine Mutter, sie haben gemeint, auch irgendwo nachhelfen zu müssen. Und jetzt könnte man sagen, ja, aber das war doch Gottes Wille. Gott hat doch gesagt, dass es so sein soll. Aber es ist so, dass wir niemals unlautere Mittel anwenden sollen. Und Gott ist nicht davon abhängig. Und wir brauchen selbst nicht eingreifen. Wir sollen uns von Gott gebrauchen lassen. Unsere Aufgabe ist, nach seinem Wort zu leben, uns danach zu richten. Aber wir müssen nicht denken, dass wir Gottes Willen irgendwie mit vielleicht unlauteren Mitteln irgendwie so hinbiegen, dass das, was in Gottes Wort geschrieben steht, dass sich das dann irgendwie erfüllt. So soll das nicht sein. Gott, er ist kein Betrüger. Von ihm geht kein Betrug aus. Und er will auch nicht, dass von uns Betrug ausgeht. Und als Bibelkenner wissen wir, Gott war Jakob gnädig. Er war Jakob gnädig. Und doch blieb das nicht ungestraft. Und Jakob musste auf harte Weise lernen, was es bedeutet, betrogen zu werden. Und wir wissen dann, wie er auch diesen weiten Weg macht, um sich eine Frau zu suchen, fast 1500 Kilometer. Und dann kommt er dorthin und er begegnet Rahel und möchte sie dann auch heiraten. Und der zukünftige Schwiegervater erwartet dann von ihm, dass er 7 Jahre arbeitet. Und dann bekommt er auch Rahel zur Frau. Und er arbeitet 7 Jahre. Und dann ist die Hochzeit. Und nur zum Verständnis, bei der Hochzeit, da war die Braut verschleiert. Und nach der Hochzeit, da lüftet sich der Schleier. Und er muss erkennen, er hat die falsche Frau geheiratet. Er hat Lea bekommen und der Schwiegervater sagt, ja selbstverständlich, kann ja gar nicht sein, dass die Jüngere noch vor der Älteren heiratet. Wenn du die Jüngere auch willst, musst du nochmal 7 Jahre arbeiten. Also betrogen. Und später noch einmal. Jakob wird von seinen eigenen Söhnen betrogen. Zu ihm kommen und sagen, dein Lieblingssohn Josef, er wurde vom wilden Tier gefressen. Also wie hart musste er auch lernen, was es bedeutet, zu betrügen. Vielleicht kurz noch auf das Neue Testament. Waren die Jünger Jesu ohne Fehler? Waren sie vielleicht vollkommen und perfekt? Müssen wir auch sagen, wir lesen doch im Wort Gottes, dass auch sie ihre Fehler gemacht haben. Ein Petrus, er hat den Herrn dreimal verleugnet. Wie hat es ihm leid getan? Und wie ist er hinaus in die Nacht gegangen und hat Gott um Vergebung gebeten? Und Gott hat ihm vergeben. Wir sehen es, wie Jesus auch dann ihm später begegnet. In welcher Liebe. Und wir kennen das auch besonders an dieser Predigt zu Pfingsten, wo sich Tausende von Menschen bekehrt haben und zu Gott gefunden haben. Judas, er hat den Herrn verraten. Hier könnte man jetzt sagen, aber es war doch noch Gottes Plan. Er musste doch verraten werden. Das ist doch im Wort Gottes so schon vorausgesagt. Und es gibt tatsächlich Menschen, die halten Judas für unschuldig. Da gibt es die wildesten Theorien. Hätte er Gott um Vergebung gebeten, ich bin mir sicher, Gott hätte ihm vergeben. Selbst das, was er getan hat. Aber er hat einen anderen Weg gewählt und hat sich selbst das Leben genommen. Und die Schrift bezeichnet ihn als das verlorene Kind. Was lernen wir daraus? Sünde ist Sünde. Und wenn Gott etwas sagt, dann gibt es keine Ausreden, dass wir sagen, ja, wir hatten doch irgendwie ein gutes Ziel damit und deshalb haben wir gestohlen, betrogen, gelogen oder irgendetwas anderes gemacht. Es gibt keine Entschuldigung. Wir sehen auch, dass die Menschen im Wort Gottes Menschen waren wie wir. Sie waren keine Götter. Wir sollen sie auch nicht zu Göttern machen, sondern sie waren Menschen wie wir, aber sie sind uns Vorbilder, weil sie in vielerlei Hinsicht Gott nachgefolgt sind und Gottes Wort erfüllt haben. Und doch waren sie Menschen und gerade deshalb sind sie doch Vorbilder für uns. Wir sehen, sie hatten ihre Schwächen. Und doch, ein Noah, was für einen Glauben hatte er an Gott? Was hat er alles getan im Glauben an Gott? Und das gibt doch auch uns Mut und auch Hoffnung. Und es zeigt uns auch, dass wenn man Fehler gemacht hat oder im Leben gesündigt hat, dass man das mit Gott wieder in Ordnung bringen kann. Wir lernen auch daraus, dass wenn Gott vergeben hat, dann ist es vergeben. Dann ist es vergangen. Am Beispiel Davids. Zum Beispiel, egal was da hinten war, als David Gott um Vergebung gebeten hat, dann war das vorbei, war das vergessen, es war geklärt, es war bereinigt. Es war ein Neuanfang und Gott ist nicht nachtragend, der irgendwann mal wiederkommt und das ausgräbt, was war, es ist vergeben. Wir lernen auch daraus, dass auch wenn man der größte Sünder war, dass wenn man zu Gott kommt und alles ins Reine gebracht hat, dass Gott auch so einen Menschen gebrauchen möchte. Ich denke an Saulus, der ein Paulus wird. Was hat er getan? Er hat die Christen verfolgt, hat manch ein Menschenleben auf dem Gewissen gehabt. Und Gott hat ihn verändert, einen neuen Menschen gemacht, aus einem Saulus einen Paulus gemacht. Und natürlich waren die Geschwister auch anfangs skeptisch, hatten Angst. Aber Gott hat ihn als Werkzeug auserwählt, ausersehen und hat ihn auch eingesetzt, egal was vorher war. Gott konnte ihn gebrauchen, wollte ihn gebrauchen. Und so möchte Gott auch uns gebrauchen. Egal wie unsere Vergangenheit vielleicht ausgesehen hat, wenn wir unser Leben mit Gott in Ordnung gebracht haben, dann will er uns gebrauchen, will er mit uns arbeiten. Wir lernen daraus, dass Gottes Liebe unendlich groß ist und dass bei ihm große Gnade ist. Und wir können uns glücklich schätzen, dass an der Stelle Gottes nicht ein Mensch ist, sondern ein Gott, der liebt. Und wie wir es gesungen haben am Anfang, bei dem große Barmherzigkeit ist, großes Erbarmen ist. Und wenn man sich zu ihm wendet, dann vergibt er. Und das erkennen wir doch auch gerade, wenn wir in den Stammbaum Jesu blicken, in diesen irdischen Stammbaum, würde ich sagen. Es waren Menschen wie wir. Menschen wie wir, die ihre Fehler hatten, die eine Vergangenheit hatten, die nicht immer perfekt waren. Aber Gott konnte sie gebrauchen, Gott hat sie eingesetzt. Und wir sehen auch, dass wenn ein Mensch sein Leben mit Gott in Ordnung gebracht hat, da können wir uns danach richten. Das ist uns ein Vorbild. Und Gott konnte sie segnen, konnte sie gebrauchen. Aber wir sehen auch Menschen, die ihr Leben nicht mehr in Ordnung gebracht haben mit Gott. Und das ist uns zur Warnung gegeben, dass wir auch darauf schauen und sehen, wie es auch sein kann und uns in Acht nehmen. Noch etwas, was wir daraus lernen können, und das wurde mir auch wichtig, dass auch wenn Menschen Falsches tun, auch wenn sie Fehler machen und auch wenn sie sündigen und wenn sie sogar gegen Gott arbeiten, dann kann Gott doch alles zu seinem Ziel führen. Menschen können sich Gott nicht in die Quere stellen. Und wenn Gott ein Ziel hat und einen Plan hat, dann können Menschen tun, was sie wollen. Sie können Böses tun in ihrem Leben. Dafür sind sie verantwortlich. Dafür werden sie zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie ihr Leben mit Gott nicht in Ordnung bringen. Aber Gott, er hat seinen Plan und er wird ihn ausführen. Und Menschen, sie können entscheiden, ob sie Gutes tun oder Böses tun. Sie entscheiden über ihre Ewigkeit, ob sie einmal beim Herrn sein werden oder nicht. Aber die Geschicke auf Erden lenkt Gott. Gott allein, und er kommt zu seinem Ziel. Und das ist doch ein Trost, dass wir sehen, okay, egal wie alles geht, egal was Menschen tun und vorhaben und reden und machen, aber Gott hat seinen Plan. Und Gott wird es ausführen, wie er es haben möchte. Er wird es umsetzen. Und ich dachte auch an Jesus Christus. Im Wort Gottes haben wir doch prophezeit, was kommen wird. Dass er gekreuzigt werden wird. Dass er sterben wird, sein Blut vergießen wird für uns Menschen. Aber das bedeutet nicht, dass die, die ihn gekreuzigt haben, die ihn verurteilt haben, die voller Hass seinen Tod gewünscht haben und dann daran gearbeitet haben, dass sie unschuldig sind, sondern sie werden auch vor Gott Rechenschaft ablegen. Und doch hat Gott seinen Plan gehabt. Es war sein Ziel. Es war der Plan, dass Christus sein Blut vergießt für uns Menschen. Und da konnten Menschen machen, was sie wollten. Gott, er kam zu seinem Ziel. Und dass dies im Alten Testament auch schon prophezeit ist, das zeigt uns, dass Gott allwissend ist. Er weiß nicht nur die Vergangenheit, und das ist etwas, was unserem menschlichen Verstand irgendwie nicht klar werden will. Gott kennt auch die Zukunft. Er weiß, wie die Menschen handeln werden. Brauchen wir nicht auf den Gedanken kommen, ja, dann konnte der Mensch doch nichts dafür. Und doch, der Mensch, er hat alles in seiner Hand, aber Gott weiß schon im Voraus, wie der Mensch sich entscheiden wird, obwohl er ihm alle Macht gegeben hat, Entscheidungen zu treffen. Aber Gott weiß schon, wie es sein wird. Und das zeigt uns doch auch das Wort Gottes, das wir lesen können. Wie gut ist es, wenn man bei Gott auch sein Leben in Ordnung bringen kann, wenn etwas nicht in Ordnung war. Und es gibt nur einen einzigen, der ohne Fehler war, der ohne Sünde war, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er war perfekt. Er ist perfekt, auch heute noch. Und er ist das perfekte Vorbild. Bei ihm finden wir absolut nichts Böses oder Negatives. Wir können nirgendwo in der Schrift sagen, so hat Jesus gehandelt, so handelt bitte nicht. Sondern es ist alles gut. Und er ist das perfekte Vorbild. An ihm können wir uns wirklich ganz ausrichten. Da können wir uns ganz verlassen. Bei ihm wurde nie Schuld gefunden. Und wenn wir jetzt da die Überschrift wieder nehmen, heiligt der Zweck die Mittel, dann müssen wir doch auch wieder Jesu Leben anschauen. Und wir sehen, Jesu hat nie irgendetwas Unreines oder Unheiliges getan, um irgendwie einen guten Zweck zu erreichen. Hat er nie getan. Und wir sollen es auch nicht tun. Als letzte Bibelstelle, 2. Timotheus 2. Vers 5. Und selbst wenn jemand kämpft, wird er doch nicht als Sieger geehrt, wenn er nicht vorschriftsmäßig gekämpft hat. Andere Übersetzungen sagen, wenn er nicht nach den Regeln gekämpft hat. Die Regeln sind das Wort Gottes. Es geht nicht nur um das Ziel, es geht auch, wie wir gekämpft haben. Wir müssen mit rechten Mitteln kämpfen, müssen den rechten Weg gehen, ein heiliges Leben führen und auch wirklich Gottes Wort ausleben in unserem Leben. Und das wollen wir doch auch beherzigen, dass wir auf die Menschen schauen, die uns ein gutes Vorbild hinterlassen haben, uns an ihn ausrichten, dass wir aber auch auf die Fehler schauen oder das, was nicht gut war, dass es uns zur Warnung ist, dass wir aber vor allem auf Jesus Christus schauen, der wirklich ohne Fehler war und an dem wir uns ganz orientieren können. Und wir wollen doch das Wort Gottes so nehmen, wie es ist. Es ist uns zur Besserung gegeben, zur Lehre, zur Ermahnung. Es ist uns eine Hilfe in jeglicher Lage. Und darum wollen wir doch auch wirklich das Wort so nehmen, wie es uns gegeben ist. Amen.